Herzlich willkommen zu Farbspiel, die ganze Welt des Drucks. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe in Bamberg beim CC Buchner Verlag vorbeigeschaut. Ich habe mit dem Mann, der an der Spitze des Verlags steht, Gunnar Grünke, diese Podcast-Folge aufgenommen. Wir haben über die Familienhistorie gesprochen, wir haben auch gesprochen, wie es kam, dass der Fokus auf die Schulbücher gelegt wurde. Wir haben uns auch damit beschäftigt, wie Digitalisierung für mehr Aktualität und auch Anschaulichkeit in den Schulmedien führen kann. Und das hilft natürlich. Kern unseres Gesprächs, würde ich sagen, war dann, mit welchen Marketingmaßnahmen ist ein Schulbuch in den Ranzen der Schülerschaft? Ein beeindruckendes Gespräch mit einer faszinierenden Persönlichkeit. Ich habe es sehr genossen. Viel Spaß jetzt beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Farbspiel, die ganze Welt des Drucks. Hallo Herr Grünke.
Hallo.
Ich würde gerne mit Ihrer persönlichen und auch der Story des Verlags starten. Wie war das für Sie, in einer Verlegerfamilie groß zu werden?
Ja, ich bin als erstes gelernter Lagerarbeiter geworden. Ich habe also mit 19 Jahren schon im Lager bei uns Bücher mit vom LKW abgeladen und dann kommt die höheren Weihen, das sogenannte Auslegen, dass man dann bei Bestellungen aus den Regalen die richtigen Bücher zusammenträgt. Habe das dann auch als Schüler, also als Gymnasiast und während des Studiums fortgesetzt und habe sozusagen das mit der Muttermilch aufgesogen.
Ja, also war es eigentlich auch schon immer klar, dass hier mal...
Ja, es war klar, ohne dass ich gezwungen wurde. Also ich hatte noch eine jüngere Schwester. Aber Sie können sich vorstellen, in den 50er Jahren war das natürlich so, der ältere Sohn, der macht das dann.
Ja.
Und da gab es für mich auch nie einen Zweifel. Das war die Familientradition, in die ich gerne eingestiegen bin. Und wir waren damals ja noch wesentlich kleiner und ich hatte also so einen schönen Satz mir mal zurechtgelegt von Cäsar: Lieber in einem Dorf der Alpen der Erste als in Rom der Zweite. Und so kam ich dann nach dem Studium, ich habe selber Jura studiert und dann noch eine Praktikumszeit, Volontärszeit bei Klett gemacht. Die waren damals oder sind heute auch noch unser Branchenführer und kam dann 1976, 77 hier in den Verlag.
76, was war das für eine Zeit? Also wie viele Bücher gab es da überhaupt? Kann man das so sagen?
Also wenn wir damals 10, 15 Neuerscheinungen im Jahr hatten, ist es wahrscheinlich viel. Mhm. Mein Vater war auch ein ziemlicher Autokrat, also hat auch viel selber gemacht. Wir hatten zwei Redakteure damals und da sieht man schon an der Zahl, da war natürlich die Möglichkeit begrenzt, dass da ein großes Programm zustande kam.
Ja.
Wir waren damals auch allein auf Bayern konzentriert. Ich sag mal, 98% des Umsatzes waren bayerisch. Und für mich, als ich kam, war dann sozusagen strategisch die neue Idee. Wir hatten damals eine Zeit des sogenannten Pillenknicks. Das sagt heute keinem mehr was.
Mhm. Was ist das?
Der Pillenknick war, dass es die Antibabypille gab. Das war ja eine Neuerung der 60er, 70er Jahre. Mit der Konsequenz, dass die Geburtenraten natürlich deutlich nach unten gingen. Mhm. Und uns war klar, ich meine, Schule muss ja nur 6 Jahre vorausschauen, da sieht man, wer geboren ist und 6 Jahre später kommen die dann in die Grundschule. Das war leicht auszurechnen, dass einfach die Schülerzahlen in Bayern zurückgehen. Und von daher, das hat mich auch immer gereizt, war also der Schritt aus Bayern raus zu einem deutschen Verlag zu werden. Das ist dann auch gelungen im Laufe der Jahrzehnte.
Ja, ja. Dieser Fokus auf Schulbücher, der bestand dann auch schon immer oder kam der dann, also bestand ja schon 1976?
Da bestand er vom Ursprung her nicht. Also wir sind ja 1832 gegründet. Damals waren Verlage, ich sag mal, Gemischtwarenläden. Mhm. Also der Verleger hatte Kontakte, kannte irgendwelche Leute und wenn er die Idee gut fand, hat er deren Buch gedruckt. Also soweit wir wissen, unser erfolgreichstes Buch im 19. Jahrhundert war ein Handbuch für deutsche Auswanderer nach Amerika. Es hing damit zusammen, dass speziell so der ostoberfränkische Raum damals auch schon eher arm war. Mhm. Und wenn einer der älteste Bauernsohn war, sondern der zweite oder dritte, musste er irgendwie vom Hof und irgendwo hin. Und man hatte natürlich keine Ahnung, was einen in Amerika erwartet. Gab ja kein Internet, gar nichts, kein Fernsehen, kein Radio. Also hatten wir ein Buch, das ist in vielen Auflagen gedruckt worden, damit die Leute, wenn sie eben in New York ankamen, wussten, was sie erwartet. Ja. So ungefähr wenigstens.
Vom Tellerwäscher zum Millionär.
So ungefähr. Ziel. Haben hoffentlich ein paar geschafft. Ein ganz bekannter ist hier ja aus der Gegend, Levi Strauss, die Jeans. Ja. Der hat es geschafft.
Der hat dann vorher das Buch auch von Ihnen gelesen.
Wahrscheinlich. Nur deshalb hat er es geschafft.
Okay, das heißt, wir kommen von wenigen Büchern zu immer mehr Büchern.
Ja.
Wie beobachten Sie diese Entwicklung? Vielleicht auch schon damals dann 1976 bis in die 80er Jahre?
Ja, also vorhersehbar in dem Sinn war das nicht. Man ist halt immer den nächsten Schritt gegangen. Für uns wichtig waren natürlich die großen Bundesländer, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Niedersachsen. Ein Einschnitt war dann, dass wir natürlich gute bayerische Bücher machten, die aber den Lehrplänen der anderen Bundesländer nicht entsprochen haben.
Waren die schon damals zu hochwertig für andere?
Nein, also ich vergleiche also die Lehrplanentwicklung nach dem Krieg in Deutschland immer mit dem Urknall. Am Anfang war das noch sehr dicht beisammen und jedes Mal, wenn ein Land einen neuen Lehrplan machte, ging es also immer weiter auseinander. Und wir haben heute im Fach Politik, Sozialkunde, ich glaube 13, 14 Ausgaben inzwischen, weil jedes Bundesland eben sich selbst verwirklicht sehen will. Mhm. Das Leistungsgefälle ist im Lauf der Zeit dann auch ein bisschen auseinandergedriftet, dass Bayern ganz offensichtlich hier die höchsten Ansprüche stellt. Wir müssen sagen, jetzt ist Sachsen-Thüringen, wird auch sehr hoch gehandelt. Die Stadtstaaten, Hamburg hat jetzt aufgeholt, aber Berlin, Bremen liegen traditionell am Ende. Mhm. Und das heißt auch natürlich für uns, Berücksichtigung in Fremdsprachen, der Wortschatz wird etwas weniger sein in den Ländern und die Formulierungen müssen etwas einfacher sein, aber das ist die Aufgabe. Ja.
Hochinteressant, weil man natürlich dann, also im Umkehrschluss hat das ja dann auch Ihr Geschäft belebt, weil man ja sich zumindest hat es das Wachstum gefördert, weil man ja mehr Bücher brauchte, verschiedene Ausprägungen.
Aber natürlich auch mehr Aufwand.
Also ja, genau.
Ich kann nicht mit zwei Redakteuren meinetwegen das Chemieprogramm für ganz Deutschland abdecken, sondern ich brauche 5, 6 Redakteure, um jeweils die Regionalausgaben termingerecht auch herzustellen.
Ja. Das heißt, man musste dann auch aufstocken, oder? Ja. Man musste Personal einstellen.
Das ist der Punkt. Also als ich kam, waren wir genau 17 Mitarbeiter hier. Und heute in der Gruppe, da ist natürlich ein Kinderbuchverlag und sind Agenturen dazugekommen, sind wir weit über 200.
Ja. Aber wie gesagt, das ist ja dann auch der Lauf der Zeit. Und genau so entwickelt sich das natürlich auch. Und jetzt sind wir heute angekommen. Oder auch schon vor 10 Jahren, oder wenn ich mich dann erinnere, wo ich zur Schule gegangen bin, da hat man schon davon gesprochen, dass wir dann auch irgendwann digitale Produkte haben werden. Das heißt, wie sehen Sie das? Also, oder wie ist es gerade auch heutzutage, der Vergleich zwischen das Verhältnis von Printausgaben und dann digitalen
Schulbüchern? Also ich sage mal, da ist seit den 90er Jahren wird darüber geredet. Mhm. In der Schule ist bis zu Corona nichts angekommen. Der Grund ist, dass einfach die Ausstattung der Schulen nicht stattgefunden hat. Das kostet natürlich Geld. Und da ist die Politik nicht bereit gewesen. Und ich kann es am Umsatz sagen, also bis 2019 waren unsere Digitalprodukte im Vergleich zum Gesamtumsatz unter 1%. Und mit Corona kam hier Bewegung rein. Die Schulträger haben jetzt gemerkt, es muss etwas passieren. Die Schulen müssen besser ausgerüstet werden. Und wir liegen im letzten Jahr jetzt schon bei knapp 10%.
Oh ja.
Das ist also eine deutliche Entwicklung. Mhm.
Und dennoch natürlich von dem, was man in den Medien hört oder das, was vielleicht der Anspruch auch ist, könnte man natürlich sagen, ist immer noch...
ist wenig, aber das wird weitergehen. Mhm. Was man oft liest, die Lehrer wären nicht bereit, das stimmt meiner Meinung nach nicht. Die Lehrer sind alle da sehr wohl bereit und können auch mit den Dingen umgehen. Mhm. In der Regel ist es einfach so, dass die Schulen nicht mit WLAN komplett ausgestattet sind oder sie haben dann 2, 3 Zimmer, aber das reicht natürlich nicht. Und man muss ja auch die die Betreuung des Ganzen sehen. Also jetzt allein wir hier haben 2-3 Mitarbeiter, die sich nur darum kümmern, dass neue Programme aufgespielt werden, PCs repariert werden und, und. Jetzt nehmen Sie eine Schule mit 1.000 Schülern. Im Moment ist es so, dass der Mathematiklehrer 4 Stunden Ermäßigung bekommt und dafür soll er sich also um die ganze Apparatur kümmern. Das funktioniert hinten und vorne nicht. Und man muss also auch neue Stellen an den Schulen schaffen, die sich da betreuenderweise um die Entwicklung kümmert. Das gibt der Arbeitsmarkt im Moment gar nicht her.
Ja. Okay, das wird dann auch interessant sein und spannend zu beobachten, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt.
Ja, wir gehen davon aus, dass es weitergeht. Ja. Pädagogisch, soweit man das sieht, ist die Sache zumindest in den Unterklassen umstritten. Die Skandinavier sind ja immer weiter als wir. Also hier ist in Schweden, die schmeißen in der Grundschule die ganze Technik wieder raus und sagen, Lesen, Schreiben, Lernen geht doch klassisch mit Papier und selber schreiben besser. Grundschule ist jetzt nicht so unser Thema. Ich glaube, in den weiterführenden Schulen wird sich das durchsetzen. Mhm. Und meine Prognose ist, dass das reine Printprodukt dünner wird, mehr auf ein Grundwissen, sagen wir mal, ausgelegt wird und ergänzende Dinge, anschauliche Dinge dann über Filme, digitale Angebote geleistet werden. Also wir sind zum Beispiel in Politik, wo wir in Deutschland im Gymnasium zumindest Marktführer sind, haben alle neue Bücher Codes, wo der Schüler draufgehen kann und sagen, aha, das Landtagswahlergebnis von Bayern, das stimmt ja gar nicht mehr, wir haben eine neue Wahl gehabt und kann er die schon finden.
Okay.
Also gerade Politikbüchern hat man immer nachgesagt, dass sie nicht aktuell sind. Da arbeiten wir jetzt gegen und sagen über neue Codes, wo wir neue Texte eingeben können, neue Statistiken, sind wir permanent aktuell.
Ist auch eine schöne Verknüpfung von Printwelt und Digitalwelt,
gefällt mir sehr gut. Da macht es, glaube ich, auch Sinn. Oder auch in Mathematik gibt es Filme. Da kann ich zum Beispiel ein Dreieck, wenn Alpha 60 Grad ist, wie sieht das Dreieck aus? Und wenn Alpha 80 Grad ist, wie verändert sich das Dreieck? Da hat natürlich dann Filme oder die neuen Medien einfach Anschaulichkeitsvorteile gegenüber dem Buch.
Ja.
Dass das Buch verschwindet, das glaube ich nicht.
Nee. Ich würde so gerne jetzt so langsam zum Kern auch unseres Gesprächs kommen. Und mich interessiert da eine Frage brennend. Und zwar, wie schafft es ein Schulbuchverlag, dass dann die Bücher sozusagen am Ende auch in dem Schulranzen landen? Das ist ja ein Weg dorthin. Vielleicht können Sie den mal beschreiben.
Es ist ein weiter Weg, weil wir in den meisten Fächern, in den meisten Bundesländern erstmal einen Stempel des jeweiligen Kultusministers brauchen. Also die Kultusminister überprüfen, entspricht das Buch unserem Lehrplan, ist es sachlich korrekt, pädagogisch auf dem neuesten Stand und so weiter. Dann bekommt man diese Zulassung, die bekommen aber natürlich unsere Mitbewerber auch. Und jetzt geht es in die Werbung, das heißt, die wichtigste Werbung bei uns ist, dass wir den Lehrern kostenlos erstmal das Buch überhaupt nach Hause schicken oder an die Schule schicken. Und dann entscheidet jedes Gremium, also jede Fachschaft für sich, also die Deutschlehrer, die Mathematiklehrer und so weiter. Da gibt es auch keine Empfehlung des Kultusministers, dass der sagt, das ist die Nummer 1, die Nummer 2, sondern alle sind zugelassen. Und jede Schule hat dann autonom das Entscheidungsrecht. Das kann sein, dass 2 Gymnasien nebeneinander liegen und in demselben Fach mit ganz unterschiedlichen Werken arbeiten. Und ja, das ist auch insofern gut, weil es natürlich, man kann oft nicht sagen, das ist das beste Buch, das schlechteste Buch. Es kommt auf den Unterrichtsstil des Lehrers an. Es wäre, wenn ich es in die Belletristik übersetze, ob sie sagen, Kafka ist besser oder Thomas Mann, da wird jeder eine andere Antwort drauf wissen. Und ähnlich ist es mit Büchern. Unsere Kunst ist es, sagen wir mal, im Vorfeld ungefähr herauszufiltern, wo könnte der Trend sein. Also inhaltlich müssen wir die Lehrpläne erfüllen. Wo wollen die Lehrer hin? Welcher Stil von Buch wird gewünscht? Und je besser wir ins Schwarze treffen, ja, umso größer wird unser Erfolg sein.
Mhm.
Werden dafür dann auch weitere Printprodukte genutzt, um Werbung zu machen, einfach auch, um halt natürlich dafür zu sagen, hey, das ist das Buch?
Prospektmaterial und dann natürlich heute auch digitale Möglichkeiten und so weiter, um sozusagen in eine Art Dialog mit dem Lehrer zu kommen. Dass Lehrer uns auch schreiben oder zu erkennen geben, was gefällt ihnen, was finden sie nicht so gut.
Das heißt, sie machen auch auf sich aufmerksam.
Ja. Oder auch durch Videokonferenzen und so weiter. Dann haben wir einen Außendienst. Wir haben also, ich glaube, im Moment 11 Mitarbeiter, die in ganz Deutschland unterwegs sind und jeden Tag Schulen besuchen. Mhm. Und das ist auch für die Planung schon wieder der nächsten Generation für uns entscheidend wichtig, immer das Ohr draußen zu haben, was kommt an, was kommt nicht gut an, warum wird die Konkurrenz möglicherweise mal besser beurteilt. Das nimmt dann Einfluss schon auf die nächste Lehrbuchgeneration wieder. Mhm.
Sind Sie dann auch bei Messen, Veranstaltungen, wo Sie dann auch eben vor Ort dann...
Also Didacta ist ja die größte Messe. Für uns viel wichtiger sind aber kleine Regionaltagungen oder in der Woche vor und nach Ostern gibt es immer eine Tagung MNU, mathematisch-naturwissenschaftlicher Unterricht, oder die Woche danach sind die Altphilologen. Da haben wir dann also 100% unserer Zielgruppe auch, die dann zu uns kommen. Da ist der Aufwand für den Verlag auch nicht so groß, da genügen kleinere Stände. Diese Veranstaltungen und dann eben das tägliche Gespräch mit Lehrern, das ist zentral für uns.
Geht man dann auch mal an die Schulen? Also wie?
Ja, wir gehen.
Geht dann wirklich an die Schulen, trifft dort auch die Lehrer oder gibt da einfach eine
Lehrerkonferenz? Der fährt früh mit dem Auto vor, nimmt zwei Taschen unter den Arm und schaut, dass er ins Lehrerzimmer kommt. Und,
lasst mich rein.
Ja, klappt meistens. Gibt auch Sekretärinnen, die uns nicht so gern sehen, aber die sind zum Glück die Ausnahme. Und dann muss man halt schauen, es gibt in jedem Fach einen sogenannten Fachleiter.
Okay.
Das ist der Sprecher der Fachschaft. Und die müssen wir möglichst zum Gespräch bekommen. Die sagen uns auch die Situation. Also der Markt ist dadurch völlig transparent. Wir können genau sagen, der Verlag hat 30% Marktanteil, wir haben auch 30% und der andere hat 20%. Also das ist ein sehr überschaubarer Markt.
Okay.
Also die Branche stagniert in der Summe. Das Einzige, wo wir zulegen, sind die Arbeitshefte, die Eltern bezahlen. Mhm. Also hier kann eine Preiserhöhung sich auch auswirken. Da wird
privat finanziert.
Der Staat, in Bayern jedenfalls, ist es so reglementiert, 1.000 Schüler, im Gymnasium heißt das 40 Euro pro Kopf, dann kriegt die Schule 40.000 Euro. Und damit muss sie irgendwie auskommen.
Und kauft dann die Schulbücher unter anderem?
Sie kauft sie ein. Sie entscheidet, oder? Sie hat diesen Etat.
Ja.
Mit diesem Etat geht sie dann zu ihrer Stadt- oder Landkreisverwaltung und die bestellen die Bücher dann in der Regel über den örtlichen Buchhandel. Aber der Buchhandel ist für uns nur hat eine besorgende Funktion. Die Entscheidung, was genommen wird, trifft die Schule.
Okay, die Schule also gibt das dann weiter und das ist eigentlich dann nur einfach eine
Besteller. Also es ist was völlig anderes als im Kinderbuch. Da geht die Werbeaktion an den Buchhändler und den muss ich dazu bringen, dass er uns ins Schaufenster stellt oder möglichst prominent präsentiert, damit die Eltern auch sehen, gibt es das und das.
Okay, also geht es wirklich sehr viel auch darum, wie man sich darstellt, dass man sich präsentiert, dass man sagt, was sind die Inhalte, wie kann ich auch das entsprechend präsentieren, wie komme ich überhaupt erstmal dann auch an die Schule ran, das ist ja dann elementar.
Ja, also das ist die inhaltliche Diskussion oder Präsentation ist entscheidend. Ja. Wir müssen Argumente haben, warum wir besser sind als die anderen.
Ja.
Gelingt nicht immer.
Müssen wir das nicht alle?
Ja.
Ja. Okay, ja, aber das ist natürlich hochgradig. Das heißt, da muss man ja wahrscheinlich auch vielleicht, ich stelle mir auch vor, wir hatten eingangs über ein paar Beispiele gesprochen, wenn man irgendwelche Giveaways hat, die man dann natürlich auch dann dort lässt, um dann den Lehrern auch zu, oder um sich einfach im Gedächtnis zu halten. Ja,
das sind ja wahrscheinlich Reminder, dass man nochmal einen vierseitigen kleinen Prospekt hat oder so irgendwas. Man muss ja sagen, wir kommen, wenn wir eine Schule besuchen, eigentlich ungelegen. Mhm. Der Lehrer hat seine Klassen, vielleicht hat er mal eine Freistunde, da will er sich aber noch vorbereiten auf die nächste
Stunde. Eigentlich hat er keine Zeit.
Eigentlich hat er keine Zeit. Oder es steht ein Schüler da, der sich über die letzte Note beschwert oder was auch immer. Ja. So, und jetzt kommen wir noch und sagen, also jetzt schau dir aber mal unser Mathebuch an, das ist besser als das andere.
Beweis
ist
mir schwierig. Das mal.
Ja. Ja, manchmal wird man auch in einer Minute oder in 30 Sekunden abgebügelt. Mancher nimmt sich auch Zeit und sagt, dann kommt man mal eine Dreiviertelstunde in ein Gespräch. Ja. Aber das ist schwer.
Ja, okay. Also viele vertriebliche und Marketingaktivitäten, die dann da auch entstehen müssen, um dann eben dabei zu bleiben. Ne? Ja. Damit man irgendwie noch sagt, ja, melde dich doch. Okay, ja.
Und dann entsteht natürlich mit der Zeit auch durchaus was wie Mundpropaganda. Ne? Dass eine Schule vielleicht vor einer Entscheidung steht und dann kennt einen Kollegen vom Nachbargymnasium, was habt ihr gemacht, was sind eure Erfahrungen mit dem Buch? Also wenn man mal in diese Situation kommt, dann ist man schon sehr weit. Mhm.
Das heißt, es gibt dann auch eine Redaktion in Ihrem Haus, die dafür sorgt oder auch entscheidet, auf Basis dem, was Sie gerade erzählt haben, welche Inhalte ins Buch kommen oder wie funktioniert das?
Die Inhalte gibt ja der Lehrplan vor.
Okay.
Der Lehrplan sagt, was weiß ich, in der fünften Klasse, wir sind Algebra, das und das dran und Bruchrechnen kommt erst in Klasse
6. Aber wie es dann aufbereitet wird?
Wie es aufbereitet wird, ist unsere Entscheidung.
Das ist dann in-house-Redaktion.
Und das ist der Unterschied bei Schulbuchverlagen zu jetzt belletristischen oder Fachbuchverlagen. Hier schreibt die Redaktion in erheblichem Maße mit. Also wenn ich einen Roman habe, dann gibt es einen Schriftsteller und der schreibt den und dann greift die Redaktion vielleicht noch ein und sagt, ja, passen Sie mal auf, Kapitel 5 ist ein bisschen breit geraten, können Sie da was kürzen und man kümmert sich auch noch um die Rechtschreibfehler und so weiter. Aber der Einfluss des Verlags ist verhältnismäßig gering. Der Einfluss des Verlags geht hauptsächlich dahin, kriege ich den Autor, will ich den Autor und kann ich den gut in meinem Programm unterbringen und präsentieren. Bei uns werden Bücher, es ist unterschiedlich, es gibt Autoren, die sehr autark sind, aber teilweise werden Bücher hier im Haus geschrieben. Das heißt, der redaktionelle Aufwand ist enorm und wir sehen das ja auch im Vergleich zum Kinderbuchverlag. Ein Schulbuchredakteur macht im Jahr vielleicht 2, 3 Bücher, eventuell auch nur eines. Wir sehen ein aktuelles Beispiel. Wir treten in dem Jahr oder vielleicht erst nächstes Jahr mit einer völlig neuen Generation Geschichtsbücher an. Da arbeitet die Redaktion seit 3 Jahren dran. Also nicht nur, die haben auch andere aktuelle Aufgaben. Aber hier zu sagen, was wollen wir neu machen, was soll das Besondere dieses neuen Buchs sein? Und Sie können sich auch vorstellen, wenn mehrere dran arbeiten, sind nicht alle derselben Meinung. Das verzögert natürlich auch so einen Prozess dann auch, aber wir hoffen, dass am Schluss das rauskommt, dass wir da gut aufgestellt sind und dann in verhältnismäßig kurzen Folgen für verschiedene Bundesländer das Thema halt abarbeiten können.
Ist in so einem 3-jährigen Prozess dann auch enthalten, dass sich zum Beispiel über die Papiersorte entschieden wird, über Gewicht des Buches? Gibt es da irgendwelche Vorgaben? Darf das Buch nicht so schwer sein, weil sonst wird der Rucksack so schwer? Oder?
Ja, gibt's das? Es gibt die Überlegungen, wie viele Seiten darf ein Buch haben. Also da gibt es Vorgaben, dass wir sagen, wie viele Stunden hat das Fach. Ein einstündiges Fach hat dann halt 120, 140 Seiten, ein zweistündiges Fach vielleicht das Doppelte. Papier ist eigentlich immer 80 Gramm bei uns, das wird gar nicht groß diskutiert. Und eher die Frage, wird es eine Broschur oder bekommt es einen festen Deckel? Das ist, wird von Fach zu Fach unterschiedlich vielleicht gesehen. Gymnasium legt in der Regel Wert auf festen Umschlag. In dem Irrglauben, dass die Bücher besser haltbar sind, eine fadengeheftete Broschur hält genauso lange. Aber das können Sie 10-mal den Leuten erzählen, es glaubt ihnen keiner. Also dann sagt man halt irgendwo, wir heulen mit den Wölfen und machen es so, wie ihr es gerne habt.
Aber das ist noch ein ganz einfacher Unterschied, glänzend oder beschichtet, ist das irgendwie etwas, was...
Ja, glänzend ist schlecht, weil bei elektrischem Licht ist da die Lesbarkeit nicht gut.
Das heißt, wenn man dann sitzt...
Und sag mal, unsere Texte, also wir machen ja keine Fotobände, wo es sozusagen auf die Brillanz der Reproduktion ankommt, sondern es kommt eher auf den Text an. Also das sind alles matt gestrichene Papiere.
Ah ja. Sieht das Schulbuch der Zukunft so aus, wie Sie es vorhin schon beschrieben haben, dass es angereichert ist mit zusätzlichen digitalen Elementen wie einem Link oder QR-Code? Oder
ja, das ist jetzt schon keine Zukunft mehr. Ja. Da sind wir schon.
Ja.
Ne? Nur man muss natürlich sagen, wenn wir beispielsweise in Politik diesen Service bieten, da muss natürlich auch jemand da sein, der permanent das aktualisiert. Also es ist nicht wie bisher, dass man sagt, ja, ich habe ein Buch gemacht und es lebt da mal ein paar Jahre, sondern wir brauchen da noch Kräfte, die sozusagen aufpassen und sagen, ja, es gibt jetzt neue Wahlergebnisse oder neue Themen, neuer Krieg in Nahost oder irgendwas, das muss rein. Also das ist natürlich mit personellem Aufwand dann zu leisten, der dann irgendwie über höhere Buchpreise wieder reingeholt werden muss.
Mhm. Gibt es Trends, die Sie sehen, die dann vielleicht auch in diesem Jahr oder im nächsten Jahr, was das angeht, was diese Entwicklung angeht, irgendwie sich fortsetzen? Gibt es da etwas?
Also die Digitalisierung wird zunehmen. Und zwar A, als Service im Buch, B, aber auch als Add-on oder Produktersatz. Also ich habe ja vorhin gesagt, 10% machen wir inzwischen online etwa. Das sind entweder, dass die Schule sagt, ich habe zwar euer Printprodukt, aber ich will zusätzlich noch die ganze Sache digital haben. Oder Niedersachsen ist da, glaube ich, Vorreiter im Moment, dass die Schulen von vornherein sagen, wir brauchen überhaupt kein Print mehr, wir nehmen nur die Online-Version. Mhm. Was für uns die Kalkulation natürlich schwierig macht, es gibt dann zwei Preise. Also das eine, wenn wir das Buch schon verkauft haben, sagen wir, das andere könnte sehr günstig zusätzlich haben. Wenn eine Schule sagt, wir wollen nur die Online-Ausgabe, ist der Preis höher, weil wir natürlich die ganzen Entwicklungskosten da irgendwie umlegen müssen.
Mhm. Wir müssen daran erinnern, wie Sie zur Schule gegangen sind, oder selbst wie ich zur Schule gegangen bin.
Nein, da, kann man nicht.
Kann man das natürlich nicht vergleichen.
Also auch wenn man die Bücher anschaut, man hat vor 50 Jahren, war wichtig der Text, den haben die Autoren damals auch noch sehr selbstständig geliefert. Und dann hat der Verlag je nach Fach ein paar schöne Fotos noch oder eine Skizze oder eine Landkarte oder dazu gefügt. Heute werden Seiten komponiert. Also die meisten Schulbücher haben so zwei Seitenprinzipien, wo man sagt, das ist etwa der Stoff einer oder zwei Unterrichtsstunden. Mhm. Und wenn da eben 10 Zeilen Text zu viel sind, dann müssen die irgendwie rausgestrichen werden. Also das hat man früher viel großzügiger gehandhabt. Und der Aufwand oder auch die Zahl der Abbildungen ist immer stärker geworden, ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Nicht nur, dass wir für die Bildrechte zahlen, sondern wir haben hier eine Abteilung, die macht nichts anderes als Bilder bestellen. Mhm. Auswählen. Man muss auch wissen, was man wo bekommt. Und also das ist eine Wissenschaft für sich.
Ja, da stecken ja auch noch Lizenzen hinter.
Ja, ja, natürlich, absolut. Die muss man dann bezahlen. Und die Leistung, die in einem Buch steht, ist, da gehören also immer mehr dazu, ganze Mannschaften eigentlich. Mhm. Was man im Ergebnis gar nicht so sieht dann.
Ja. Aber gut, wir lernen natürlich alle, dafür sind ja auch dann Schulbücher da und deswegen weiß man auch, dass heute Wissen anders vermittelt wird als eben vor 50 Jahren.
Ja.
Und das ist vielleicht dann auch irgendwie
besser. Also ich meine, ob es besser ist, weiß ich nicht, aber was eben heute oder seit 20 Jahren sozusagen en vogue ist, das ist die sogenannte Kompetenzlehre. Also das heißt, die Schule geht ein bisschen weg, dass der Schüler etwas ganz Bestimmtes wissen soll, was er wahrscheinlich irgendwann dann doch sehr schnell vergessen hat, sondern wie erarbeite ich mir ein Wissen? Mhm. Also das gerät immer mehr in den Vordergrund.
Ist so dieses wissenschaftliche Arbeiten, was eigentlich dann auch an den Universitäten eigentlich gebraucht und gelehrt wird. Ja.
Dass das schon so ein gewisses Propädeutikum für die Universität ist. Das Ganze gerät dadurch ein bisschen in eine Zwickmühle, weil selber erarbeiten heißt, dass ich mehr Zeit dafür brauche. Das heißt, die Kultusminister müssten auch bereit sein, ihre Lehrpläne inhaltlich zu entschlacken. In dem Moment, wo ich den Stoff genauso lasse und sage, aber das soll selbst erarbeitet werden, funktioniert es dann irgendwo nicht mehr. Also das ist dann auch unsere Kunst, einen Lehrplan so zu interpretieren, dass man sagt, also wir können hier nach Kompetenztheorien sozusagen das erarbeiten, versuchen aber trotzdem möglichst viel von dem Stoff unterzubringen. Aber es ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises.
Ja. Schön nochmal zusammengefasst.
Ja,
gut. Ja, wird glaube ich interessant sein. Ist ja auch immer ein Thema, was alle beschäftigt, weil gerade diejenigen, die dann auch Eltern sind und dann ihre Kinder in die Schule stecken, betrifft mich ja dann auch irgendwann.
Sind Sie froh, dass Sie noch Zeit haben.
Ein bisschen. Mal schauen, was sich bis dahin noch entwickelt und wo wir dann rauskommen.
Ja.
Herr Grücke, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Große Freude gemacht. Vielen Dank für die Einblicke.
Ja.
Und alles Gute weiterhin.
Dankeschön.